Ich werde heute Abend über ein Gotteswort mit euch versuchen nachzudenken, was wir alle sehr gut kennen. Und zwar ein Wort, was uns vielleicht ein Stückchen helfen kann, und darum geht es mir immer wieder neu, und da ist ja so unser Thema oder unser Problem immer wieder neu, Wege Gottes neu einzuordnen. Wie kann ich Wege Gottes eigentlich verstehen? Heute haben wir ja nun den Palmsonntag, den Sonntag, wo Jesus oder wo wir daran denken, dass der Jesus eingezogen ist in Jerusalem. Und dort damals in Jerusalem sind ihm die Leute dann entgegengegangen. Sie haben ihn begrüßt, willkommen geheißen mit Palmen und weiß ich was allem. Aber was ist dem vorangegangen? Wie war diese ganze Geschichte? Und ich finde es einfach mal ganz interessant, so ein bisschen die Zusammenhänge einmal zu schauen. Zunächst einmal ist der Jesus ja offensichtlich, das ist in Kapitel 10 schon angedeutet, weit genug von Jerusalem weggegangen. Aus dem einfachen Grund, weil man ihm nachgestellt hat. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, der Hohe Rat, da war alles andere nur nicht gerade begeistert. Und deshalb hat sich der Jesus mit seinen Jüngern darunter Richtung Jordan, weit ab von Jerusalem, zurückgezogen, um dann seine Zeit abzuwarten. Warum? Er wusste ja, dass Gott, dass der Vater einen besonderen Weg mit ihm vorhatte. Und auf diesen Augenblick hat er gewartet. Wie ist das bei uns? So könnten wir jetzt fragen. Sind wir auch so, ich nenne das mal so, in der Wartehaltung, in den Startklötzen, wenn Gott etwas mit uns vorhat? Sind wir dann auch so bereit, wie der Jesus, den Weg zu gehen, so in diesem ganzen Bewusstsein, Herr, das ist dein Weg mit mir. Dann sehen wir nach dem Kapitel 10, mit Kapitel 11 beginnend eine Geschichte, so wie eingeschoben in das ganze Geschehen mit dem Herrn Jesus. Und dort entdecken wir mit einem Mal eigentlich eine tragische, eine dramatische Begebenheit. Ich lese erstmal diese Verse, wie gesagt, das ist uns ja allen sehr wohl bekannt und von daher doch vielleicht mal unter einem anderen Gesichtspunkt zu sehen. Es war aber jemand krank. Gestern stand das auch in der Losung, vielleicht erinnert ihr euch daran als Lehrtext. Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Es war aber die Maria, die den Herrn mit Myrrhe gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, und das stand in der Losung gestern, Herr, siehe, dein Freund, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern dient der Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber hatte Maria lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er, also der Lazarus, krank war, blieb er noch 2 Tage da, wo er war. Danach sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Seine Jünger aber sagten zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen. Und du willst wieder dort hingehen. In Kapitel 10, 31 wird es uns ja auch mitgeteilt. Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tage geht, der stößt sich nicht. Denn er sieht das Licht dieser Welt. Das ist natürlich so zunächst mal ganz natürlich gemeint, aber für uns ganz wichtig, auch für unser eigenes persönliches geistliches Leben. Wer aber bei Nacht geht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Als er das gesagt hatte, fuhr er fort, Lazarus, unser Freund ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Also er schläft sich gesund. Jesus aber sprach von seinem Tode, doch sie meinten, er redete vom leiblichen Schlaf. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubet. Doch nun lasst uns zu ihm gehen. Da sagte Thomas, der den Beinamen Zwilling hatte, zu den Jüngern: Lasst uns mit Jesus gehen, um mit ihm zu sterben. Die ganze Situation, in die diese ganze Begebenheit hineingestellt ist, hineinspricht, ist also, der Jesus war selber in Gefahr. Und die Jünger offensichtlich auch. Aber wir stellen für uns selber einmal die Frage, warum, ich sage bewusst so, warum mutet der Jesus gerade seinen, die er doch so liebte, so viel zu? Es ist manchmal fast bedrückend, wenn man das so sieht. Und deshalb habe ich da so als Thema auch drüber geschrieben. Gott mutet zu, aber wozu mutet er zu? Um zu ermutigen. Gott mutet zu, um zu ermutigen? Ja, Moment. Wenn wir die Geschichte genau betrachten, dann muss man aber sehen, Gott mutet unglaublich viel zu. Und das gerade seinen, die er liebte. Ja, Moment. Und wie sieht denn dann die Ermutigung aus? Dann muss ich ja erst durch so eine Strecke hindurch, um das erfahren zu können, wie groß Gott ist. Würde dann nicht mancher von uns manchmal lieber sagen, ach lieber Herr, ich finde es ja nett, dass du mich ermutigen willst, aber nur durch Zumutungen? Kann das nicht auch etwas leichter gehen? Möchten wir doch manchmal. Auf der anderen Seite möchten wir aber doch auch große Erfahrungen mit ihm machen. Aber warum immer mit denen, die er liebte? Das ist so interessant hier zu sehen in Vers 3. Da steht, siehe, dein Freund, den du lieb hast, ist krank. Den du lieb hast. Finde ich wunderbar, diese Formulierung auch von Maria und Martha, dass sie den Boten lossenden und ihnen sagen, hier, dein Freund, den du lieb hast. Hätte doch eigentlich selbstverständlich sein müssen, dass der Jesus sich auf dem Absatz rumdreht und dann kommt. Und dann nicht noch da, noch, ja, erstmal noch 2 Tage ins Land gehen lassen und dann. Mensch, wie viel Zeit hat der Jesus? Unglaublich. Und uns brennt schon unter den Nägeln. Weiß nicht, ob Sie das mal so in Ihrem Leben so praktisch erfahren haben, dass einem das Wasser am Hals steht und man schreit. Man hat den Eindruck, es tut sich ja gar nichts. Ja? Praktisches Beispiel. Weiß nicht, hattest du die Kassetten, hatte ich mir die oder euch die gegeben vom Freundestreffen vom letzten Jahr? Hatten wir euch die mitgegeben, als ihr bei der Einweihung dabei wart? Nicht? Naja, ist egal. Jedenfalls war ja dabei eine Familie mit dem kleinen Andreas, vielleicht habe ich das mal erzählt. Die Eltern haben dann ihren 6-jährigen Jungen an Leukämie verloren, nach 2 Jahren Kampf mit allem hin und her. Gut, das haben sie dann so zeugnishaft beim letzten Freundestreffen in Dietz damals erzählt, im letzten Jahr. Und das ist jetzt gut 2 Jahre her. Und jetzt kommt gerade letzte Woche der Anruf, da ist genau der Vater am Apparat und weint und seine Frau auch und er hat jetzt selber die Diagnose. Das kann man sich nicht vorstellen. Welch eine Zumutung. Jetzt sind die gerade noch nicht mal 2 Jahre gläubig. Und jetzt dieser Tiefschlag. Das ist so unglaublich schwer. Was mutet Gott manchen, die er lieb hat, zu? Um zu ermutigen? Das fand ich so gut. Gestern rief dann seine Frau wieder an. Carola so wirklich entmutigt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie weinte immer wieder. Und dann habe ich ihr gesagt, Mensch, Carola, hast du mal die Losung von heute gelesen? Das können wir doch dem Herrn Jesus jetzt sagen. Dein Freund, den du lieb hast, der ist krank. Da liegt er da in Großhadern, da bei München in der Uniklinik. Dein Freund, den du lieb hast, der ist krank. Ja, da ist ja auch ihr Sohn gestorben. Was sind das für Erinnerungen? Was geht da durch einen solchen Mann oder so eine Frau, so Eltern. Und jetzt selber betroffen, das ist schon schlimm, ist schon unheimlich hart. Und trotzdem, da kommen manche Fragen hoch. Es ist oft schwer, diese Wege Gottes einzuordnen. Herr, ich verstehe das alles nicht mehr. Und dann fällt man oft in ein tiefes Loch. Und dann sind dann Fragen da wie, ist das Strafe? Die Fragen sind dann brennend da, ob man das will oder nicht. Habe ich dir selbst verschuldet? Dann kommen diese Selbstvorwürfe. Und Selbstvorwürfe sind manchmal das Schlimmste, was einem überhaupt begegnen kann. Dieses Erdrücktwerden. Hier steht ja an keiner Stelle etwas von diesen Selbstvorwürfen bei Maria und Martha. Aber ob die nicht auch die Höhen und Tiefen immer wieder durchlebt, durchlitten haben, dies auf und ab, warum ist der Jesus nicht gekommen? Haben wir was falsch gemacht? Haben wir ihn in irgendeiner Weise vielleicht beleidigt? Oder ja, waren wir nicht so, wie er es am liebsten gehabt hätte, dass er deshalb nicht gekommen ist? Ich weiß nicht, was die für Fragen, für Gedanken hatten. Aber naheliegend wäre das doch. Oder die Frage, die dann manche Christen auch haben, habe ich irgendwo in meinem Leben Satan eine offene Tür gelassen, dass er da angreifen konnte? Bin ich einfach verletzt? Bin ich unter seinem Angriff? Oder sind es Menschen, die mir böse mitspielen? Es gibt ja alles Mögliche, nicht? Auch das haben wir erlebt schon in der Seelsorge, nicht? So, ja, ja, so Voodoo und weiß ich was, nicht? So, all diese, das ist Realität. Es ist traurig, aber es ist Realität. Aber auch das darf man dann wirklich im Namen des Herrn Jesus ganz anders anpacken. Oder, wie ist das, wenn dann manche ja so ein Stückchen, ich nenne das mal so, aus dem pfingstlerischen Hintergrund kommen und dann so mitbekommen haben, ja Moment, dann ist er mit deinem Glauben nicht in Ordnung, du bist krank. Oh, dann stimmt mit deinem Glauben irgendwas nicht. Dann glaubst du nicht richtig und nicht genug. Ich habe jetzt gerade so einen, oder was heißt ein Fall, ja, so ein junges Ehepaar, die sind jetzt 2 Jahre verheiratet. 2 Jahre verheiratet. Sie hat schon, weiß ich, Morbus Hodgkin hinter sich, also Lymphdrüsenkrebs, dann hatte sie Brustkrebs, dann haben sie also jetzt vor 2 Jahren, junge Frau, geheiratet. Jetzt nach 2 Jahren, jetzt rutscht sie in der Leukämie. Und dann kommt sie aus so einem Gemeindehintergrund, ja. Und dann sagen die eigenen Geschwister, komm, hör auf, dann stimmt mit deinem Glauben etwas nicht. Dieses Ehepaar, die rotieren, er ist nicht mal mehr in der Lage, seinen Arbeitsplatz auszufüllen. Der ist nervlich vollkommen hinten gegen. Nur durch solche Anklagen dann aus den eigenen Reihen der Geschwister. Sie sollen sich nicht so anstellen und was dann so alles raufkommt. Es ist furchtbar, es ist unglaublich schwer in so einer Situation. Ja, und dann ist es doch wirklich unbegreiflich, dass das Wege der Liebe sind? Oder dass hier der liebeshandelnde Gott dahinter steckt? Ja, wie war das hier? Also in Vers 3, dann in Vers 5 steht das ja nochmal. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und in Vers 36 in unserem Kapitel, da steht das ja dann nochmal. Da sagten die Juden, seht, wie lieb er ihn gehabt hat, als er da vom Grab steht, weil er weint. Das soll Liebe sein? Diese Frage hat man dann wirklich manchmal. Wie kann man diese Wege Gottes eigentlich zuordnen? Was geschieht hier eigentlich? Wie können wir das verstehen, was Gott hier, dieses Unbegreifliche, was er hier tut? Ich denke, wir dürfen hier etwas sehen von der Weitsicht Gottes in diesem Text. Auf der anderen Seite aber, wenn wir genau hinschauen, wie der Jesus seinen Weg, ist das nicht das Allerhöchste, was es überhaupt geben kann? Das muss man erst mal kapieren und sehen, auch in so einem Wort. Wie der Jesus seinen Weg kreuzt mit diesem Weg Lazarus, Maria und Martha. Dass er sie förmlich mit einbezieht, in seinen Weg der Erlösung anderen zum Segen zu werden, für viele andere. Ich meine, zunächst mal Hoher Rat, weiß ich hier auch die oberen Herren von den Pharisäern und Schriftgelehrten, sie in Frage zu stellen, ganz konkret in Frage zu stellen, auch durch dieses Wunder. Oder auch das übrige Volk, die dabei waren, die ja erst mit Totenklage gehalten haben, die dann mit einem Mal entdecken müssen, welch ein Herr, welche Vollmacht. Hier steht Gott ja offensichtlich doch dahinter. Und viele glaubten an ihn, steht ja dann. Und nicht zuletzt Maria, Martha und der Lazarus selbst. Ist das Vertrauen bei diesen beiden oder bei diesen drei, ein Geschwisterpaar gewesen, ist dieses Vertrauen nicht zum guten Schluss noch größer geworden, als es schon war? Und welches Vertrauen haben sie schon in den Herrn Jesus hineingesetzt? Das sieht man ja daran, dass sie ihn sofort gerufen haben. Den du lieb hast, ist krank, komm mal schnell! Also, sie haben nicht da so irgendwo einen Quacksalber geholt, sondern sie haben wirklich dann den Herrn Jesus persönlich gebeten, ganz schnell hier zu kommen und einzugreifen. Was mich sehr bewegt hat, ich sage das mal so, in diesem Zusammenhang ist, wir haben ja vor etlichen Wochen das 5. Buch Mose als Bibellese gehabt. Und da steht ja im Allgemeinen immer so, du sollst und nun mach endlich und jetzt bitte tu das nicht und lass das bitte auch, aber das sollst du tun. Nicht so, das ist ja so die Vorstellung von dem, aha, die Gesetze, so hat Gott so Anweisungen gegeben durch Mose, so soll das Volk leben und das sollen sie alles bitte lassen. Wenn Sie mal ein bisschen genauer hinter die Kulissen gucken, dann entdecken Sie, dass es Gott gar nicht so sehr darauf ankommt, das lass und das tu, sondern dass Gott viel mehr darauf ankommt, eine konkrete Liebesbeziehung zu seinem Volk aufzubauen. Das ist Gottes eigentliche Absicht. Er wollte tiefe Gemeinschaft mit ihm, so ihnen, so wie es ursprünglich vor dem Sündenfall war, so dieses, ja, in Gottes Armen eingebettet zu sein. Das wollte er gerne. Und wie oft haben sie es total missverstanden, auch Volk Israel damals, dass sie immer nur gedacht haben, oh, man muss und man darf das alle nicht, so wie man heute ja leider in vielen Dingen auch darauf reagiert. Dieser Tage rief ein Pastor an, irgendwo aus einer Gemeinde, er rief an, wollte sich mit mir unterhalten oder sich bei mir beschweren, so sage ich mal. Ich war vor gut 20 Jahren in dieser Gemeinde, wo er dort als junger Mann war, hatte dort eine Bibelwoche und Evangelisation. Und dadurch, dass die wirklich über Ecken und Zäune, die hatten überhaupt keine Norm mehr, nicht? Da gab es keine Leitplanken, keine Geländer, gar nichts, alles war erlaubt. Alles. Und dann musste ich doch Leitplanken setzen, muss ich sagen, Leute, wenn ihr das tut, ist einfach, was denn, ja? Gott kann doch nicht sagen, Halleluja, wunderbar, sondern, bitteschön, nur kommt nahe zu dem Herrn Jesus, lebt mit ihm konkret, dann wollt ihr diese ganzen anderen Dinge nicht mehr. Das ist doch ganz klar. Nur, wenn ihr darin lebt, es ist einfach, ja, Ende, Fluch Gottes. So, und jetzt meint er, wäre unmöglich gewesen, jetzt wollte er sich also rechtlich mal beschweren, da wäre da alles Blödsinn gewesen, weil ich damals verzapft hätte und so weiter. Ja, gut. Naja, kann man nicht ändern. Traurig, aber wahr. Ich kann ihm da nicht helfen, wenn er nicht hören will. Nur trotzdem, das Schlüsselwort ist Liebe. Das Schlüsselwort ist Liebe, wenn Gott auch Leitplanken setzt. Aus Liebe. Das muss man einfach doch ganz wunderbar sehen hier. Ja, und so dürfen wir einfach sehen, all diese Wege, die Gott nun geht, auch mit Maria und Martha, Prägung Liebe. Schauen wir auch erstmal ganz schnell jetzt in das Leben von Maria, Martha und Lazarus. Was erfahren wir eigentlich? Was wissen wir von ihnen? Was weiß man aus der Bibel, aus anderen Evangelien? Bei Lukas erleben wir oder entdecken wir zunächst mal, Martha nimmt den Herrn Jesus auf ins Haus. Sie hatte offensichtlich eine offene Tür und sie war eine begabte Frau, wirklich Ärmel hoch und los ging's. Nicht? Sie hat gekocht und bedient und so weiter. Ja, so war sie, sehr tatkräftige Frau. Dagegen die Maria, wie war sie? Sie saß da, hörte zu. Das hat der Martha. Es gibt doch ganz bequeme, ne? Die sitzen da, lassen andere schaffen und so weiter. Aber an der Stelle sagt der Jesus, Maria hat das gute Teil erwählt. Sie hat erstmal zugehört. Sie hat das Wichtigste auch für sich als Wichtigstes erkannt und danach gehandelt. Wiewohl es wichtig ist, auch zu beten, klar, aber erst mal zuhören. Was hat der Jesus eigentlich vor? Was will er von mir? So, Maria hört also zu. Genau dieselbe Maria haben wir ja dann in Kapitel 12, die den Herrn Jesus salbt. Ja, und da war ja der Judas Ischariot gar nicht mit einverstanden. Ja, die Martha, sie tadelt ja die Maria, das haben wir ja in Lukas 10 eben schon mal so angedeutet, nicht? Also, muss das sein, dass die nur so rumsitzt und ich schwitze mich hier kaputt vor lauter Bienen, ja? Okay, Lazarus tritt überhaupt nicht in Erscheinung. Weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist. Man hört überhaupt noch nichts von einem Lazarus. Erst hier mit der Krankheit. Man könnte die Vermutung haben, Martha die Älteste, die hatte das Sagen. Maria war so mehr oder weniger die, die nur zuhörte, beziehungsweise das, was sie gesagt bekam, tat. Und der Lazarus war wahrscheinlich der jüngste Bruder, so ein Nesthäkchen, der fiel gar nicht auf im Getriebe. So, jetzt mit einem Mal, in Kapitel 11 und 12, erfahren wir etwas auch in Johannes von Lazarus. Das Entscheidende war, was wir so aus Stichworten so entnehmen können, erstens Liebe, zweitens Hören, das dritte, was so ihr Leben prägte, war Glauben und Vertrauen in die Person Jesu und sein Wort. Da haben sie sich wirklich dran gehalten, offensichtlich. Dann, was so Gesichtspunkt ist, ist einmal Gastfreundschaft, dienen. Schön, nicht? Doch eigentlich wunderbare Kriterien für einen Menschen. Da könnte man mal eine eigene Bibelarbeit drüber machen. Eine tiefe Vertrauensbasis ist gewachsen, offensichtlich in den, wir wissen zwar nur von einer Begegnung vorher, ob es da öfter Begegnungen gegeben hat, das wäre möglich, wird uns aber nicht berichtet, aber es ist eine tiefe Vertrauensbasis da. Sie glaubten an den Messias, als den Sohn Gottes, als der, der von Gott gegeben worden ist in diese Welt, als Heiland und Erlöser. Und diese Liebe Gottes, sie ist wirklich in ihr Herz hineingefallen. Da haben sie bewusst draus gelebt, das merkt man ihnen doch förmlich an. Und nun ist Lazarus krank. Jetzt kommt Stunde der Bewährung. Ich denke, wir alle hier, die wir hier sind, wir haben das alle für uns erlebt, dass diese Liebe Gottes in unser Herz hineingekommen ist, wir den Herrn Jesus erlebt haben. Und dann wünschte man sich ja so gerne, nicht so, naja, bitte nicht zu steil, aber doch so ganz vorsichtige Steigung, aber dann nur noch Richtung Himmel, nicht? Doch nicht bergab, sondern dann schön, ja, eigentlich so ein Wohltu-Evangelium, ja, Wohlfühl-Evangelium und dann einfach nur noch, ja, zum Ziel. Ewigkeit, herrlich. Ja, sie wussten, bei ihm ist Hilfe. Und dann? Da kommt nicht Hilfe, sondern Katastrophe. Wie kann man da Gott noch verstehen? Das ist schon manchmal nicht so einfach. Trotzdem, hören Sie ein Wort des Vorwurfs? Nichts. Tiefes Vertrauen, und das hat mich einfach froh gemacht, tiefes Vertrauen, obwohl Ihnen alle Fälle weggeschwommen sind. Kein Wort des Vorwurfs. Sie suchten, als er dann in die Nähe kommt, nachdem er sich so schön lange aufgehalten hat, bewusst, sie suchen seine Nähe, seine Geborgenheit. Ihr Verhalten spricht immer noch vom Vertrauen, obwohl sie nichts Ungewöhnliches zu erwarten haben. Das ist einfach ein tiefes Vertrauen. Ja. Aber schauen wir uns jetzt diese verschiedenen Begegnungen einfach einmal an. Liebe ist also das Hauptelement, was den Herrn Jesus geprägt hat in seiner Verhaltensweise. Aber umgekehrt, auch bei Maria und Martha, sehen wir ein tiefes Vertrauen, aber auch Liebe zu dem Herrn Jesus. Ja, wir könnten wirklich so sagen, besondere Wege Gottes durch besondere Liebe. Es ist unglaublich, aber es ist so. Also Gott mutet zu, um zu ermutigen. Und das immer auf dem Hintergrund der Liebe. Er liebte sie. Dann ist es nicht die höchste Adelung, wenn der Jesus seinen Weg mit dem unseren verbindet. Wenn wir für uns selber erfahren dürfen, dass Gott an uns gestaltet uns mit in seinen Weg einplant, damit anderen Menschen der Weg zu Christus gezeigt wird? Ist das nicht das Höchste, was man sich vorstellen kann? Nur, wie gesagt, man muss trotzdem durch diese Wege dann hindurch. Er bezieht mit ein auf den Weg nach Jerusalem. Er ist jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Ich weiß nicht, wer war schon mal in Israel? Ja, wenn man runter, unten von Jericho, vom Jordan hochkommt, dann kommt man erst an Bethanien vorbei und so 3 Kilometer weiter, dann ist man in Jerusalem. Also ganz nah vor Jerusalem. Der Jesus, er bezieht mit ein. Ja, damit aber auch gleich Glaubensermutigung für die anderen. Gott macht aus uns, oder was er vorhat, aus uns ein Beispiel zu machen. Wie hat der Jesus das mit einem Paulus gemacht? Ist mir oft durch den Kopf gegangen schon. Oder mit anderen Männern und Frauen Gottes im Alten Testament zum Beispiel. Ob euch dann einen Josef oder einen Daniel anschaut, hatten wir das letzte Mal. Oder egal welche Personen des Alten Testaments, manche auch von den Propheten. Was hat Gott die durch Wege geführt? Damit sie Zeugnis sein konnten für die Umgebung. Es ist unglaublich, aber es ist wirklich wahr. Es war schon eine große Zumutung. Was hat der Vater, der Jesus, Großes mit dieser Familie vor? Aber was müssen sie dadurch aber auch erleben? Wäre es nicht besser gewesen, er wäre gleich in der Nähe geblieben. Er hat doch gewusst, dass der Lazarus krank wird. Nicht? Das war doch für ihn kein Problem. Und trotzdem marschiert er da runter an den Jordan. Er entfernt sich so weit. Und dann bleibt er auch noch da so lange. Es ist eigentlich wirklich eine Zumutung. Warum hat er nicht sofort eingegriffen? Warum ist er nicht sofort umgekehrt? Warum hat er noch verzögert? Warum hat er das alles gemacht? Und das müssen wir jetzt so im Zusammenhang sehen, auch mit den Jüngern. Überlegt einmal, der Jesus hat mit diesem Maria, Martha und mit diesem Lazarus, hat er etwas vor, um seine Jünger vorzubereiten. Seine Jünger haben jetzt den allerschwersten Weg vor sich, den man sich nur vorstellen kann, dass sie nicht irre werden, damit sie nicht, naja, Einzug in Jerusalem war ja noch ganz schön, das war ja noch gut zu verkraften. Ha, Hosianna und so, wunderbar. Aber als der Jesus ihnen dann Johannes 12 schon ankündigt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, da kriegen die ja schon ein bisschen einen Schlicks, ja, was ist denn jetzt? Ja, und wo der Jesus dann betet, Vater, verherrliche deinen Namen. Wo er betet, nein, nicht mein Wille soll geschehen, sondern Vater, ich will, dass dein Wille geschieht. Und dass dann Gott auch noch antwortet, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Und dann sagt der Jesus, jetzt geht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Böse, jetzt wird Satan ausgestoßen. Und dann sagt er, wenn ich nicht erhöht werde, ja, und so weiter, all diese Dinge. Der Jesus kündigt ihnen jetzt in seiner Abschiedsrede immer mehr, immer deutlicher an, dass es für die Jünger immer schwerer wird, was jetzt kommt. Und dann kommt die Fußwaschung Johannes 13. Darüber hinaus dann, dass der Judas Abschied nimmt und dass der Jesus ihn verabschieden muss, ihn laufen lassen muss. Und dann haben die Jünger nichts anderes im Kopf, Lukas 22, ja, dann haben sie nichts anderes im Kopf, als untereinander zu streiten, wer ist der Größte. Unglaublich! Und dann macht der Jesus ihnen wieder klar, was geschehen wird, dass er sterben wird. Und dann sagt der Petrus noch dabei, oh Herr, wenn ich mit dir sterben müsste, kein Problem. Ja, jeder Hahn kräht. Lässt ihn nicht dreimal verleugnen. Und dann Johannes 16, 32, dann sagt er seinen Jüngern ganz klar auf den Kopf zu. Er hat ihnen ja dann deutlich gemacht, wo es hingeht. Ihr lasst mich alle allein, alle, alle. Aber mein Vater ist bei mir. Er bereitet sie vor auf das, was kommt in die Zukunft nach seiner Auferstehung. Können sie alles nicht kapieren? Sie laufen alle weg, als er dann gefangen nimmt. Der Petrus, der, na, guckt man noch da so, ne? Ich will mal ein bisschen näher schauen, was sich da abspielt. Und dann kommt die dreifache Verleugnung. Der Jesus hat diese Jünger, diese 11 im Auge, um sie vorzubereiten, damit sie jetzt über die Runden kommen. Und dazu benutzt er diesen Lazarus,
Diese Maria und Martha? Ja. Er benutzt sie, nicht missbraucht sie, er gebraucht sie, um sich selber darzustellen, um die Jünger zu ermutigen. Wieso kann der Jesus sagen, ich bin froh, in Vers 15, euretwillen bin ich froh, dass ich nicht da gewesen bin. Der Jesus hat also immer Nähere im Auge. Aber das, was er in die Hand nimmt, da dürfen wir sicher sein, er bringt auch sicher ans Ziel. Er hilft zur Ermutigung. Ich finde es einfach wunderbar zu sehen, wie der Jesus sich hier wirklich praktisch um seine Jünger kümmert, damit sie heil über die Runden kommen. Und darum sollten auch wir, wenn Gott einzelne von uns auch ja, schwierigere Zeiten oder in schwierigere Zeiten hineinstellt, oder wenn Gott uns schwere Lasten auferlegt, dann denkt er nicht nur an den Einzelnen, nicht nur an einen Lazarus oder Maria und Martha, also so die allernächsten Angehörigen, sondern das ganze Umfeld der Jünger hat Gott mit im Auge. Er will sich selber darstellen und verherrlichen, dass umso größeres Vertrauen wachsen kann dadurch. Aber auch Menschen nach draußen, gucken Sie mal nach draußen. Menschen, die das mitbekommen, ermutigt werden, an Jesus zu glauben. Das ist seine Zielsetzung. Das hat er damit vor, Menschen in besonderer Weise auch dadurch zu begegnen. Da, wo Gott uns segnet, werden aber andere nicht nur in Begeisterungsstürmen ausbrechen. Wie war das? Ach ja. Jünger, Ermutigung. Maria und Martha, voll großem Vertrauen. Wie war das mit dem Umfeld? Viele glaubten an ihn. Aber was denken Sie über den Herrn Jesus und über den Lazarus, Kapitel 11 am Ende, beziehungsweise Kapitel 12? Jetzt hat man sie wirklich als Zielscheibe gesetzt. Die beiden müssen sterben. Der Lazarus muss weg. Das kann nicht wahr sein, das ist unmöglich. Nein, Lazarus muss mitsterben. Warum? Das wäre ja zu schlimm, wenn das wahr ist, dass der wirklich von den Toten auferweckt wurde. Dann laufen sie dem Jesus ja alle nach. Das ist ja unmöglich. Ja, was hat Gott mit seinen Jüngern, was hat er mit der Umwelt, was hat er mit allen vor? In welcher Situation befand sich der Jesus mit seinen Jüngern, mit denen, die ihm ehrlich vertrauten? Es war Widerstand da. Es war nicht so einfach. Es war eine schwere Zeit, trotz allem. Als Kinder Gottes dürfen wir wissen, dass Gott etwas Besonderes mit uns vorhat, und zwar immer aus Liebe. Und nochmal der Gedanke, der Jesus sagt, ich bin froh. Jesus hat eine ganz besondere Absicht, dieser Hintergrund der schweren Führungen ist gedacht, um die Jünger zu ermutigen. Lasst uns neu Mut fassen, auch da, wo wir auch von Gott durch manche schwere Wege geführt werden. So, selbst die geistliche Oberschicht des Volkes Israels, sie sind ja in Frage gestellt, ob sie wollen oder nicht. Und diese Reaktion von ihnen, ja, Lazarus und Jesus, das kann nicht mehr wahr sein, die müssen sterben, ist ja eine Entscheidung, die sie bewusst getroffen haben, gegen den Herrn Jesus. Eine ganz klare Entscheidung. Und so erleben wir das ja in unseren Tagen auch heute. Der Vater, er spitzt also den Weg zu zum Ziel, ist die eine Seite. Richtung Jerusalem, Richtung Golgatha. Aber auf der anderen Seite, diese Oberschicht des Volkes Israels, sie werden gerichtsreif. Durch dieses Ereignis geschieht Gerichtsreife immer mehr. Es spitzt sich so zu, ich sage mal so, im Blick auf 70 nach Christus, also runde 40 Jahre später, dass Jerusalem durch die Römer wirklich platt gemacht wird und tausende Kreuze um Jerusalem herumstehen. Grausam, aber wahr. Es spitzt sich immer mehr zu, auch die Gerichtsreife. Wie ist das in unserem Land heute? Da, wo Gott uns besonders lieb hat, kümmerte er sich aber auch besonders um uns. Wenn ich das so lese in Philipper 4, will es nur am Apostel Paulus so an einer Stelle mal deutlich machen, da steht immer wieder, dass der Apostel Paulus, er sagt dann Philipper 4,10, ich habe gelernt. Gott hat ihn so Stück um Stück immer wieder und immer mehr in auch Krisenzeiten hineingestellt, in schwierige Auseinandersetzungen. Und so sehen wir, dass er dann nachher 2. Korinther 12 das so sehr schön sagen kann, ja, lass dir an meiner Gnade genügen oder meine Gnade hat dir zu genügen, habe ich ja hier schon mal gesagt. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Darum bin ich guten Muts in Schwachheit, in weiß ich was, in Ängsten, in Verfolgung und so weiter. Warum? Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Abhängigkeit von Gott. Das können wir hier an Paulus sehr schön lernen und sehen. Und das ist das, was mir persönlich sehr viel geholfen hat, auch durch diese ganzen Jahre vieler Krisen rauf und runter. Immer wieder diese neue Ermutigung, ja, Gott macht keine Fehler und wenn er mit uns solche Wege geht, dann hat er etwas Gutes damit vor. Wenn er seine Größe und seine Macht erweisen soll, Auferstehung nach 4 Tagen, hier in Vers 39, geht es also erst immer durch Tiefen. Wenn ich so zurückdenke, da will ich gar nicht, manchmal gar nicht so sehr gerne dran denken, obwohl es begegnet einem ja immer wieder, auch jetzt so in der Begleitung mit Menschen, dass sie dann teilweise halt Transplantationen einigermaßen überlebt haben und dann oft manchmal schon Wochen später wieder im Rezidiv sind, also so im Neuausbruch der Erkrankung. Was das für einen Schock auslöst, das haben wir ja nun selber hinter uns und von daher wissen wir, was das für Tiefen sind. Nur, wenn ich das wieder so unterm Strich sehe, was Gott durch diese Tiefen, wo wir auch praktisch menschlich ja überhaupt keine Chance mehr hatten mit der Inge, ja, aber was hat Gott dadurch alles Gutes gemacht? Was ist dadurch alles entstanden? Wie vielen Menschen haben wir dadurch schon den Weg zu Jesus zeigen können? Da wären wir sonst nie dran gekommen. Das Werk wäre doch nie entstanden, wenn diese verrückten Ausweglosigkeiten auch vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren, wenn das alles nicht gewesen wäre. Und der Ausgangspunkt war ja hier in Bleidenstadt. Kein Mensch hat daran gedacht, aber tatsächlich ist doch gut geworden. Ich kann da einfach nur staunen. Diese Ausweglosigkeiten hat Gott benutzt dazu, dass etwas ganz Neues und was ganz Großes daraus werden darf. Von daher vielleicht noch ganz schnell so als Gebetsanliegen. Heute in einer Woche, so Gott will, bin ich in Chisinau. Das ist in Moldawien, also zwischen Rumänien und der Ukraine. Da gibt es unglaublich viele Leukämiekranke in Moldawien, ja. Einfach durch Tschernobyl verursacht, damals die Sowjetunion, als die den Reaktorunfall dort hatten in Tschernobyl, da sind zunächst die Wolken weiter gen Osten getrieben, da waren die recht froh, dass da im Westen nichts von bekannt wurde und dann hat sich der Wind aber gedreht und dann zogen die Wolken dann wieder gen Westen. Und dann sind die Sowjets damals hergegangen, in unverantwortlicher Weise, muss man einfach ehrlicherweise sagen, und sind hergegangen und haben dann diese Geschosse in diese Wolken hinein, diese mit Silberstreifen und so weiter, damit die Wolken abregnen sollten. Und genau über diesem Gebiet sind dann, die mit Tschernobyl gar nicht in direkter Berührung waren, ja, die Gegenden oft höher belastet als Tschernobyl selber. Und die Menschen natürlich auch. Und dort in Moldawien sterben täglich 19 Menschen an Leukämie, nur an Leukämie. Und das Volk hat nur gut 4 Millionen Einwohner. Wenn man das mal überlegt, das würde hier in Deutschland sterben ungefähr 14 an Leukämie pro Tag und da ungefähr 19. Nur wenn man das jetzt gegenrechnet und im gleichen Größenverhältnis, dann würde das bedeuten, dass in Deutschland 370 jeden Tag sterben müssten an Leukämie. So ist das Größenverhältnis. Ohne die vielen Krebskranken, ohne die total entstellten, darf ich das so sagen, entstellten Missbildungen von Kindern, die da geboren werden, in massenhafter Weise. Und wir hatten jetzt eine 19-Jährige aus Moldawien hier, ein Mädchen, Ludmilla, betet mit für die Ludmilla. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, auch ihre ganze Familie. Sie ist von 618 Kindern, die mit ihr dort in Therapie waren, teilweise in Moskau, teilweise da in Chisinau, die letzte von 618 Kindern, die überlebt hat in dieser Zeit, die sie so miterlebt hat während ihrer Therapie. So viele Kinder sind alleine da in der Zeit, wo sie selbst da war, gestorben, neben ihr. Und sie hatte gar keine Chance mehr und man hat ihr dann gesagt, also zur Therapie, sie ist also im letzten Herbst wieder in Rezidiv gekommen und dann ist sie dort wieder in die Klinik und dann hat man ihr gesagt, was sie erwartet. Die Gorbatschowa ist auch gestorben, was sie denn erwartet? Schöne Hilfe, ja? Ja, und dann bekamen wir Kontakt zu dieser Sache und dann haben wir uns da gemeldet und naja, jedenfalls hin und her. Und dann haben wir ihr Silvester die Nachricht überbracht per Telefon. Sie hatte von Deutschland her ein Handy, damit man sie überhaupt erreichen konnte, beziehungsweise ihr helfen konnte. Und haben wir ihr dann zugesagt, dass wir die Kosten für die Therapie hier übernehmen. Dann war sie jetzt gerade letzten Sonntag ist sie wieder nach Hause. Wir werden sie also in der nächsten Woche schon besuchen dort. Und sie hat jetzt die Therapie hier gemacht, kostet rund 30.000 Mark, ich sage das mal so. Aber wie viel Evangelium konnten wir diesem Mädchen sagen? Null Ahnung, die Mutter, null Ahnung. Und als wir dann zusammengesessen haben, vor 14 Tagen war ich in Salzburg, haben wir dann zusammengesessen, weil das ist eine Therapie, die nur in München gemacht wird und in Salzburg Zweigstelle. Aber in Salzburg, in Österreich sind die Nebenkosten ein bisschen geringer und deshalb lassen wir dann in Salzburg machen. Wenn man ein paar tausend Mark sparen kann, ist doch klar, nicht? Okay, und dann habe ich der Mutter so mal in großen Schritten Rettungsaktion in Jesus, was das überhaupt bedeutet, erklärt. Und dann sagte sie mit einem Mal, so hat mir das noch niemand erklärt. Jetzt verstehe ich das erst. Ja? Und das macht mich unglaublich froh, dass man Menschen über diesen Weg mit dem Evangelium begegnen kann. Und ja, jetzt scheint es so zu sein, dass wir dort einen Mitarbeiter, der hat 4 Jahre Bibelschule, dort in Moldawien, der sich also bereit erklärt hat, der dort gebetet hat um Wegweisung, wie er hier und so weiter, der sich jetzt wohl erklärt hat und gesagt, okay, wenn wir jetzt rüberkommen, dass wir also Leben und Hoffnung jetzt in Moldawien installieren dürfen. Und dass da Menschen, die so wirklich vor den Toren der Ewigkeit stehen, dass die den Herrn Jesus noch kennenlernen. Was wäre das ein Geschenk? Und das ist für mich einfach unglaublich. Ja, wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass da jetzt bald schon auch sowas entstehen darf? Ich bin einfach, ja, wie groß ist unser Herr? Ja, ich kann es fast nicht fassen. Ja, also wenn Gott mit uns etwas Großes vorhat, geht er mit uns oft durch tiefe Wege, manchmal Wege, die man gar nicht verstehen kann, aber er hat nur ein Ziel. Er will sich selbst verherrlichen, sich selbst darstellen, mitteilen, offenbar machen. Und das ist das Schöne. Und wenn wir hier Maria und Martha beobachten, dann sehen wir, dass sie ein riesengroßes Vertrauen haben. Und sie sagen, ob in Vers 21, 22 oder auch in Vers 27, Herr, ob Martha oder Maria, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Totales kindliches Vertrauen. Wärst du hier gewesen, wäre alles klar gegangen. Ja, und dann kommt dieses helfende Gespräch. Dieses, ja, nicht schade, finde ich schade oder finde ich... Warum bist du nicht schneller gekommen? Nein, sondern sehr schön und helfend. Aber der Jesus, er nimmt sich jetzt dieser beiden wirklich regelrecht liebevoll an. Und hier kommt seine ganze Machtfülle und seine Größe zum Ausdruck. Und jetzt dürfen sie noch Größeres erleben aufgrund ihres großen Vertrauens. Sie werden, ich nenne das mal so, zum Demonstrationsobjekt der Liebe Gottes. Wenn man das so als Hintergrund sehen kann, dann fällt es einem vielleicht etwas leichter, auch manchmal schwierige Wege Gottes mit einem besser einzuordnen oder auch anzunehmen. Und das wünsche ich Ihnen so von Herzen, dass wir das ganz neu sehen dürfen. Sind die Maria und Martha eigentlich auf diesem Weg jetzt reicher oder ärmer geworden? Es war zwar ein schweres Stück Weg. Aber im Letzten sind sie doch reicher geworden.
Ja, Maria, Vers 29 bis 33 haben wir sie dort. Erstmal die Martha, sie ruft dann die Maria so ganz hinterrücks, nicht? Und die da im Umfeld bei der Maria mitgewacht haben oder geweint haben oder weiß ich was, die denken, sie läuft jetzt zum Grab nach draußen und mit einem Mal steht sie vor dem Herrn Jesus, ja. Der Jesus, er bleibt abwartend an dem Ort, er hat immer noch Zeit. Das muss man sich mal vorstellen, nicht? Wenn der jetzt schon so lange im Grab lag, der Lazarus, warum ist er denn jetzt nicht schnurstracks mit der Maria, mit der Martha schon los? Nein, er hat immer noch Zeit. Er wartet, bis die Maria auch kommt, um sie seelsorglich aufzufangen. Ich finde das einfach wunderbar, wie das hier so geschieht. Er hat viel Zeit. Er wartet ab, bis dieses seelsorgliche Gespräch auch hier mit Maria dann Vers 29 bis 33 stattfinden kann. Und dann sehen wir Vers 33. Maria, sie weint, sie ist traurig, natürlich. Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren. Da wurde Jesus zornig in seinem Inneren und sehr erregt. Warum vertrauen die mir jetzt nicht? Seinen Jüngern hatte er ja gesagt, wozu sollte das alles geschehen? Nee, der stirbt nicht, nein, ich will mich an ihm verherrlichen, auf dass Gott verherrlicht wird. Aber das hat auch Maria und Martha noch nicht gehört. Nee, der Martha hat er gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird nimmer mehr sterben. Der hat es gehört, aber doch die Maria nicht. Ja, schon interessant, dieser ganze Weg. Dann weiter, 34, wo habt ihr ihn hingelegt? Die wird die Luft angehalten haben, denke ich mal. So könnte ich mir das vorstellen. Sie antworteten, Herr, komm und sieh es. Und Jesus kamen die Tränen. Da sagten die Juden, seht, wie lieb er ihn gehabt hat. Aber einige von ihnen sagten, und so kommt schon der Vorwurf, bei Maria und Martha nichts, aber Umfeld. Er hat doch den Blinden sehend gemacht. Konnte er dann nicht dafür sorgen, dass dieser nicht sterben müsste? Wie menschlich, ne? Doch wie menschlich. Auch bei uns manchmal. Da wurde Jesus wieder zornig und ging zum Grab. Das war aber eine Höhle mit einem Stein davor. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Da antwortete Martha ihm, die Schwester ist verstorben, Herr, er stinkt schon. Denn er liegt seit 4 Tagen. Wenn man jetzt mal so zurückrechnet, dann ist nachdem der, oder wo der Bote bei dem Herrn Jesus angekommen ist, nicht, er muss ja auch seinen Fußweg von da unten, das sind rund 30 Kilometer, von unten darauf nach Bethanien machen, da läuft man ja auch nicht dann da durch die Steinwüste gerade so in 2 Stunden, nicht? Es könnte also sein, der Bote ist gerade richtig angekommen, da ist der Lazarus schon fast gestorben. Ja, das war also so fast an einem Tag dann. Also nehmt den Stein weg, sagt der Jesus. Jesus sprach zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Hört sich gut an. Aber welche Hoffnung konnte denn die Maria und Martha noch an diese Situation jetzt knüpfen, dass der Jesus jetzt da war? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber blickte nach oben und sagte, Vater, ich danke dir, dass du meine Worte gehört hast. Ich wusste ja, dass du mich alle Zeit hörst, aber wegen der Leute hier habe ich's gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Der Jesus, nicht Selbstverwirklichung, sondern immer ein Ziel. Vater, dass du verherrlicht wirst und dass die Leute erkennen, dass du der bist, der mich gesandt hat. Dass die Menschen zu Glauben kommen, das war seine alleinige Zielsetzung. Und dann kommt der befreiende Befehl in Vers 43. Als er das sagte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Was war das für ein Augenblick? Ich weiß nicht, ob Sie sich mal Gedanken gemacht haben über diese Augenblicke, die jetzt folgen. Die Leute bis dahin vielleicht noch ein bisschen aufgebracht, hätte er doch eigentlich ein bisschen früher kommen können und weiß ich was, hätte. Maria und Martha eigentlich immer noch im großen Vertrauen, trotzdem, Mensch, der ist schon 4 Tage im Grab. Weiß doch, ist doch nichts mehr zu machen. Und dann, trotz allem dieser Befehl, Lazarus, komm heraus.
Wie werden die Leute da gestanden haben? Ja? Die einen werden gedacht haben, na, war gespannt. Die anderen werden gedacht haben, na, hat vielleicht einen Vogel oder... mit Sicherheit haben alle die Luft angehalten. Diese Riesenspannung, in die ganze Situation sich hinein bewegte dann. Diese wirklich Ungewissheit. Was wird jetzt kommen? Diese bangen Augenblicke. Ich will ja erwarten. Ich will ja vertrauen. Ja, hast du nicht gesagt? Aber schon 4 Tage im Grab. Dieses bange Warten. Diese Wechselbäder der Gefühle. Angst auf der einen Seite und dann Trost auf der anderen. Er ist ja da. Aber hoffentlich, aber wenn das schief geht. Ja, die Jünger auch, wenn das schief geht. Was mag sich da in den Köpfen ereignet haben? Welch eine Spannung. Alle Augen schauen auf den Herrn Jesus. Dann auf die Öffnung des Grabes. Gedanken, sie rasen durch die Köpfe mit Sicherheit. Das Volk ist verstummt. Aber, was wird jetzt werden? Alle stehen da, wie erstarrt. Keiner rührt sich von der Stelle. Das Volk steht stumm und gespannt da. Auch jetzt. Und dann mit einem Mal, der Lazarus. Der taucht wirklich auf, der steht da. Und dann wieder, mit Sicherheit, alle wie versteinert. Und dann wieder diese Aussage Jesu. Und das durchbricht dann diese Spannung. Nehmt ihm diese, weiß ich was, Binden und all dies Kram da ab. Nehmt ihm das ab. Ich glaube, dass das auch im Glaubensleben einfach dazugehört. Dass man so hineingestellt ist in dieses, vertraue ich ihm ja oder nein? Vertraue ich mich ihm an in jeder Beziehung? Ja. Seine Stimme, sein Wort ist entscheidend. Diese Familie, Lazarus mit Maria und Martha, was hat Gott mit ihnen vor? Was hat Gott durch sie getan aus Liebe, damit sie selber noch größeres Vertrauen erleben? Gott mutet zu, um zu ermutigen. Aber nicht nur die drei oder die beiden, Maria und Martha, sondern darüber hinaus die Jünger. Darüber hinaus, viele Menschen kommen zum Glauben, aber auch das muss man sich sagen, ja, Gott stellt doch den Hohen Rat und damit die Hohen Priester und Schriftgelehrten in Frage. Auch sie haben eine Entscheidung getroffen. Das ist jetzt hier klar. Ja, Gott geht manchmal sehr seltsame Wege mit uns. Gottes Zumutungen sind manchmal schwer zu ertragen, aber es macht Glaubensmut. Gott mutet zu, um tatsächlich zu ermutigen. Fragen bleiben. Wichtige Fragen an den Herrn. Was hast du mit mir vor? Aber wir sollten da ganz neu in diese Gebetshaltung oder Hingabehaltung kommen wie Maria und Martha. Ich will lernen, eingepasst zu werden in deinen Gesamtplan. Ist das auch unser Gedanke? Welche Erfahrungen dürfen wir machen, wenn wir uns in diese Hand Gottes hineinbegeben? Bin ich ärmer geworden oder reicher? Habe ich angefangen, den Herrn zu rühmen über seinen besonderen Wegen mit mir? Habe ich die göttliche Lektion gelernt, auch für mein Leben? Habe ich eigentlich gelernt, auch vielleicht neu dankbar zu werden über der Gesundheit, die Gott uns noch immer wieder neu schenkt? Ist Gottes Absicht wahr geworden, Geschwistern zur Glaubensermutigung zu werden? Haben Fernstehende Gottes Handeln erkannt? Saget Dank alle Zeit für alles. Habe ich das inzwischen für mich lernen dürfen? Und das wünsche ich Ihnen. Und das so auf dem Hintergrund des Einzugs Jesu in Jerusalem, dass das neu zum Einzug Jesu in unser Leben geworden ist, dass wir ihm so unser Leben anvertrauen, dass er sich selber durch uns darstellen und verherrlichen kann und so zur Glaubensermutigung wird für die Umgebung. Gott segne euch dazu. Amen.